Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Vor 13 Jahren hatten meine Frau und ich die Möglichkeit, unser oder mein Elternhaus zu übernehmen. Wer schon einmal Hausbesitzer geworden ist oder Wohnungsbesitzer, der kennt sehr wahrscheinlich so das Gefühl, das da mitschwingt. Einmal etwas Grösseres zu besitzen als sein eigenes Auto. Und auch die, die schon ein bisschen ein älteres Haus oder Wohnung übernommen haben, die wissen, dass je nachdem mit dem auch gewisse Renovationen folgen. So die einen oder anderen Sachen, die man muss praktischer umbauen oder irgendwo einfach schöner werden. Und wenn man dann etwas Praktisches umbauen hat oder etwas wieder schön geworden ist, dann kann man sich einmal mehr über sein Haus, über das freuen. Ja, und so war es auch bei uns gewesen. Wir haben das eine oder andere in unserem Haus umgebaut. Und ich mag mich noch an eine Situation erinnern, wo ich voller Stolz meiner Frau etwas neu umgebaut habe gezeigt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, über das wird die nächste Generation ebenfalls noch Freude haben. Das zeigt etwas vom Stolz, den ich hatte. Meine Frau ist eine gesunde Realistin und hat nachher trocken zu mir gemeint, wenn wir das Haus verkaufen, dann wird es abgerissen und ein Block draufgestellt. Die Aussage hat mich zutiefst im Herz getroffen und sie hat wehgetan. Aber es hat mir etwas vor Augen geführt. Nämlich, was mein Herz liebt oder an was mein Herz hängt. Es ist gut 3 Jahre seither, wo ich mir über mehrere Wochen gewisse Fragen gestellt habe. Die sind in die ähnliche Richtung gegangen, bevor ich den Pedro erzählt habe. Ich habe nämlich auf mein Leben geschaut und habe mich gefragt, so wie ich bis jetzt das Leben gelebt habe, habe ich es bis anhin richtig und gut ausgenutzt? Habe ich das Beste aus meinem Leben bis hier gemacht? Und wenn nein, was hätte ich müssen anders machen müssen, dass mein Leben wirklich erfüllt und ausgenutzt ist? Wo war mein Einsatz in meinem Leben sozusagen für die Katze gewesen? Und wo hat es gewissen Bestand? Gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich mich investiert habe und eigentlich vergeben investiert habe? Wo ich eigentlich nur wertvolle Zeit verloren habe? Solche und andere Fragen habe ich mit einem Kollegen geteilt. Und er hat mir aufmerksam zugelassen und hat nachdem, dass ich mir eigentlich mein Herz ausgeschüttet habe, zu ihm gesagt, weisst, du bist jetzt 40 geworden. Das ist so die Halbzeit vom Leben. Da stellt man sich die Frage. Das war für mich eine Erklärung gewesen, aber keine Antwort auf die Fragen, die ich hatte. Aber mit dieser Auseinandersetzung und mit diesen Fragen ist mir ein Film in Sinn gekommen. Ein alter Heimatfilm, wo mich eine Szene daraus enorm bewegt hat. Wo eigentlich genau in diese Fragen hineingeredet hat. Und bevor wir miteinander die Szenen anschauen, möchte ich kurz den Kontext geben. Der Film, den wir jetzt drin hineinschauen, stammt von Jeremias Gotthauf. Und ich denke, der eine oder andere wird der Film oder das Buch Uli der Pächter bekannt sein. In diesem Film spielt die Hauptrolle der Uli und das Vreneli eigentlich ganz einfache Eheleute. Sie haben durch verschiedene Umstände können die sogenannte Glunke übernehmen. Die Glunke war ein Bauernhof. Wie das früher üblich war, sind die Meisterleute noch auf dem Hof einfach auf dem Stöckchen nebenzu gewohnt. Die Meisterleute, die wir eben in diesem Film auch begegnen, haben 2 Kinder gehabt. Die aber nicht in der Landwirtschaft tätig sind und ihre Ehen, wir können sagen, eher unglückliche Verbindungen an den Tag gebracht hat. Ihre Ehen und ihr Leben von diesen Kindern haben wenig von Erfolg und Glück gezeugt. Und wir steigen jetzt ein und schauen zwei kurze Szenen aus dem Film.
Ich kann nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Ich habe niemanden zurückgeschickt. Das Eli, sie hat den Frieden gebrochen. Aber bitte, an mir soll es nicht fehlen. Ich reiche die Hand zur Versöhnung, unter den bereits gegessenen Bedingungen.
Ich sehe schon, wo du so willst. Ich recke noch einen Sack, und du überkommst die Sache auch. Aber eins müsst ihr wissen. Zwei vom Gemeinderat haben wir schon gesagt, wenn das so weitergeht, müssen die anfangen verkaufen. Ein bisschen Land nach dem anderen.
Halt, la. Da wäre ich ganz dagegen. Der Hof muss beieinander bleiben.
Und wegen dem haben wir auch gespürt, müssen daher kommen.
Nicht bloß wegen dem. Der Mutter geht's gar nicht gut. Das Herz muss nicht mehr recht schaffen. Der Doktor meint, es geht allweg nicht mehr lang.
Du brauchst gar nicht Freude zu haben. Du bist nur die Schwiegertochter. Und der Mutter ihre Sachen kommen auch zusammen an mich.
Das wäre mir noch Wunder, wo das geschrieben steht.
Das wäre mir beim... Anständig, dir hättet dich still. Dir August Grenner.
Ist das denn sicher? Mutter weiss doch hoffentlich nichts davon.
Da geht's viel und nein. Niemand würde mir da rein wissen. Und dass mir ein Kaiser etwas lässt, merken.
Ich bin auch vermüht. Aber das ist es nicht. Der Kummer ist es. Meine Kinder eicht jedes nur an ihn selber. Und der Joggeli wird von Tag zu Tag wunderlicher. Und wenn gelungen einmal in andere Hänge kommt, was macht denn der Ueli? Und was wird denn aus dir?
Das mag oben ich fast, dir kümmert nur zu viel. Solange ihr noch da seid.
Und es ein lieb Gott im Himmel oben gibt. Auf den musst du dich verlassen, Kind. Ohne ihn hat es wahrhaftig nicht ausgestanden in dieser Welt. Er ist mein einziger Trost im Leben. Und im Sterben. Als ich das einmal begriffen hatte, ist mir das, was mir vorher eine Hauptsache war, eine Nebensache geworden. Das Ankergeld, das Milchgeld zu zählen am Abend, das war dann nachher nicht mehr meine grösste Freude. Nein. Zu rechnen, was ich an meiner Seele habe gewonnen und gewerkt hatte. Der liebe Gott muss ja auch alle Menschen nehmen, wie sie sind. Und gleich langmütig bleiben dabei. Aber was ich dir da gesagt habe, das sagt niemandem. Ich würde mich schämen, wenn jemand wüsste, wie es mir ist. Hüte Gott.
Soweit der Filmausschnitt. Die Geschichte stammt vom Jeremias Gotthelf. Das ist eigentlich ein Pseudonym für einen Schriftsteller und Pfarrer, der Albert Bizius geheissen hat und von 1797 bis 1854 gelebt hat. In dem Werk oder in den verschiedenen Werken, die er hergestellt hat, wird deutlich, dem Schriftsteller hat die Bibel gekannt. Er hat die biblische Botschaft gewusst zu verstehen und ins Leben der dazumaligen Leute drinnen zu binden oder eben drinnen zu fädeln. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem 1. Timotheusbrief, wo, wenn man den Text liest, irgendwo den Eindruck hat, hat auch ihn das inspiriert für die Szene, die wir hier miteinander angeschaut haben. Wir finden den Text im 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 12. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenig zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Der Paulus schrieb die Ziele an Timotheus, wo im Auftrag von Paulus in Ephesus war. Er war in Ephesus und hatte den Auftrag gehabt, die Gemeinde dort vor Ort zu lehren und zu korrigieren. So schreibt er im Vers 8 und 9, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allein allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Lassen wir uns einmal die Aufforderung von Paulus auf der Zunge zergehen. Der Paulus stellt fest, jeder Mensch braucht Nahrung und Kleidung. Auf das ist er angewiesen. Das ist sozusagen, aus seiner Sicht könnte man sagen, ein Menschenrecht. Er erwähnt die Nahrung. Die Nahrung ist Stärkung für den Körper. Ohne Nahrung verkümmert ein Körper. Er stirbt ab. Der Paulus spricht hier explizit von Nahrung, aber wir können es auch noch ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, wenn man anschaut, was das uns als Persönlichkeiten eben Stärkung gibt. Und dann ist es nicht nur Essen und Trinken, sondern was uns ebenfalls auch Stärkung gibt. Und Gott hat das in uns hineingelegt, nämlich, dass wir ein Wesen sind, wo Beziehung und Gemeinschaft mit anderen suchen und sich wünschen. Der Mensch braucht nebst Nahrung, Getränk und Essen ebenfalls auch Gemeinschaft. Wenn der Mensch nicht Gemeinschaft erlebt, dann verkümmert er. Gott hat in uns das Gen von der Gemeinschaft drinnen gelegt. Der Mensch sucht insgeheim Gemeinschaft zu Menschen, aber auch zu Gott. Auch wenn das häufig diskutiert wird und der Trend eher in eine andere Richtung glauben geht, so bin ich tief davon überzeugt, dass der Mensch tiefst innen als Geschöpf den Schöpfer sucht, den Kontakt zum Schöpfer wünscht. Obwohl viele auf dieser Suche nach dem Schöpfer bei ganz anderen Sachen landen und manchmal dann gerade dort auch merken, wie der Hunger in ihrem Leben wieder anfängt, der Hunger nicht gestillt ist. Weiter sagt der Paulus, Kleidung ist etwas, das du brauchst. Die erste Kleidung begegnet uns bei den ersten Menschen in der Bibel. Dort sind sie erfunden worden. Und wieso ist Kleidung dort erfunden worden? Eigentlich als Schutz für die Menschen. Gott selber hat Kleidung erfunden, um den Menschen zu schützen. Auch da könnte man den Rahmen ein bisschen weiter fassen. Wir brauchen noch anders als Menschen, wo Schutz gibt und nicht nur Kleidung. Sondern wir brauchen auch Schutz in dem Sinn, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Letztes Jahr haben wir Gottesdienst auf dem Heiteren gefeiert. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Und einige haben gesagt, nach dem Gottesdienst, wir wollen eigentlich jeden Sonntag draussen verbringen. Das mag gut sein, wenn es schönes Wetter ist. Aber spätestens, wenn es erst mal geregnet hat, hätten wir den Schutz von einem schützenden Dach gesucht. Aus aller Welt können wir Bilder sehen von Menschen, die vom einen auf den anderen Schlag alles verloren haben. Niemand mehr Schutz finden. Das, was ihnen Schutz geboten hat, weggenommen worden ist. Für mich unvorstellbar. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Stärkung und Schutz, so macht der Paulus deutlich, das ist das, was wir brauchen. Das ist alles, was wir brauchen. Wir sollen uns über dem freuen, wenn wir es besitzen, wenn wir es haben. Und dann geht er weiter. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Solche und andere Stellen in der Bibel haben dazu geführt, dass Leute den Eindruck bekommen haben, dass Reichtum vorweg schon schlecht und negativ ist. Doch wenn man die Stellen ein bisschen neuer betrachtet, dann merkt man, dass eigentlich nicht der Reichtum verurteilt wird oder angeprangert wird, sondern es wird viel mehr davor gewarnt, dass Reichtum unser Leben verändern kann. Dass Reichtum uns zu Sachen verführen kann, die wir in den kühnsten Träumen sonst nicht machen würden. Ich glaube, grundsätzlich ist Reichtum, wenn wir den richtigen Umgang damit finden, kann es ein Segen sein. Für einen persönlich, aber auch für andere. Aber Reichtum kann uns in einen Bann hineinziehen, der uns zu unvernünftigen Handlungen führt. Sobald das Herz dran hängt. Und das muss nicht nur unbedingt das Geld sein. Ich komme nochmal auf die Hausbesitzer zurück als Beispiel. Wo wir in unserem Haus die ein oder andere Renovation tätigt haben, ist unter anderem auch unsere Stege in den ersten Stock dran gekommen. Auf dieser Stegen ist seit Jahrzehnten ein alter, dunkelbrauniger, eigentlich grusiger Teppich gelegen. Und für uns war klar, das muss renoviert werden. Wo wir den Teppich weggenommen haben, ist darunter eine wunderschöne Buchenstege vorgekommen. Und für uns war klar, die Buchenstegen wird abgeschliffen und versiegelt. Ich kann euch sagen, das ist so ein richtiges Prachtstück geworden. Man könnte auch wieder sagen, etwas, das wir der nächsten Generation weitervererben können. Aber es ist keine zwei Wochen gegangen, ist unglücklicherweise der Staubsauger von oben ein paar Stegen durchabgefallen. Und was hat der Staubsauger ausgerichtet? Nämlich eine grusige, grosse Delle, zumindest auf einer von diesen Stegen dritten. Ich verschone euch vom Gefühlsausbruch, den ich in dem Moment hatte. Aber der Zwischenfall hat mir vor Augen geführt, wie schnell das passieren kann, dass unser Herz irgendwo nehmen an Materiellem hängt. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Ich wäre auch der Einzige, der je mit einem Stegen unter dem Arm in die Ewigkeit geht. Wo konzentrierst du dich auf sogenannte Eier- und Milchgeld, wo im Film angesprochen worden ist? Oder anders gesagt, in was für Sachen investierst du dich in deinem Leben? Entscheidend ist dabei, wo dein Herz hängt. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und da kommt der Paulus auf den Kern von seiner Botschaft in diesem Abschnitt zu reden. Er malt uns ein Bild vor, was unser Ziel in unserem Leben soll sein. Es ist nichts Materielles, sondern Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Der Paulus macht aber auch deutlich in diesen Versen, das, was er hier anspricht, das wird uns nicht einfach in die Wiege gelegt am Anfang vom Leben. Es sind auch nicht Eigenschaften, die man automatisch bekommt, wenn man sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Sondern es soll vielmehr das Ziel von jedem Christ sein in seinem Leben, dass diese Eigenschaften immer mehr im eigenen Leben zur Entfaltung kommt. Der Paulus, für ihn ist es wichtig, das soll das Zentrum von jedem Leben sein. Oder um im Wortlaut von der Glunkenbüre zu bleiben, zu rechnen, was man bereits an seiner Seele geschaffen oder gewonnen hat. Auch wenn die Worte an Timotheus gerichtet sind, fordert der Paulus auch uns heute am Morgen auf, wie eine sogenannte Zwischenabrechnung zu machen. Wo stehe ich ganz persönlich in meinem Leben? Gerechtigkeit ist, dass jeder Mensch Recht hat. Ich besitze nicht allein das Recht. Ich habe das Recht nicht für mich gepachtet. Ich bin nicht immer der, der Recht hat. Ehrfurcht vor Gott lässt uns bewusst werden, dass wir eine Beziehung mit einem heiligen Gott haben. Er ist grösser als alles Irdische auf dieser Welt. Nichts Sichtbares und Unsichtbares kann sich mit ihm messen. Begegnen wir dem Gott mit einer Hochachtung, mit einem Respekt, ja eben mit Ehrfurcht. Glaube an den dreieinigen Gott soll mein Leben und mein Handeln prägen. Mein Glaube soll wachsen, soll immer tiefer werden. Glauben bedeutet Vertrauen, ein Verwahrhalten, was wir mit den eigenen Augen nicht sehen. Liebe ist der Grund, warum das dich und mich gibt. Gott hat uns aus Liebe geschaffen. Er liebt uns, jeden Einzelnen. Und darum soll unser Handeln auch von Liebe geprägt sein, wenn wir Mitmenschen begegnen. Standhaftigkeit braucht es bei all den Eigenschaften, die wir jetzt vorhin schon erwähnt haben, dass diese Eigenschaften zur Entfaltung kommen. Zugegeben, manchmal wäre es einfacher, den Stecken einzustecken und aufzugeben. Aber für den Paulus ist Aufgeben keine Option. Freundlichkeit ist eine wohlwollende innere Haltung. Und sie wird sichtbar, wenn wir anderen Menschen begegnen. Freundlichkeit bedeutet, ich begegne Menschen ohne Vorurteil, sondern vorbehaltslos. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Der Paulus macht deutlich, so ein Leben ist nicht ein Zuckerschlecken, sondern es ist ein Kampf, es ist harte Arbeit. Aber es ist wichtiger als alles andere und hat bis heute nicht an Relevanz verloren. Schon einige Mal habe ich in meinen Predigten von mir genau auf das hingewiesen. Auf die Wichtigkeit, dass man an seiner eigenen Seele parat ist, zu arbeiten. Und wenn heute am Morgen meine letzte Predigt hier in dieser Gemeinde wäre, dann würde ich euch sagen, und zum Schluss noch dies: Erachtet die Arbeit an eurer Seele als das Wichtigste. Was du dort gewünschst, kann dir kein Mensch mehr nehmen. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Vielleicht sitzt du heute am Morgen da und merkst genau an dem Punkt, wo wir da miteinander Gedanken machen, habe ich schon ganz vieles entmutigt und frustriert erlebt. Weil ich persönlich immer wieder in Veränderungen an mir investiert habe und dauernd schmerzhafte Rückschläge erlebe. Und je nachdem sind deine Rückschläge auch mit einer gewissen Angst verbunden. Werde ich je einmal den Siegespreis, der mir hier eigentlich versprochen wird, erhalten? Werde ich den Siegespreis, der das ewige Leben nach dem Tod bedeutet, so wie ich bin, überhaupt bekommen? In meinem Leben ist doch so vieles ungerecht. So viel verhalte ich mich ungerecht, obwohl ich es nicht will. So viel verhalte ich mich so, dass ich eigentlich den Heiligen Gott verletze, mit dem, was ich tue, sage oder denke. So häufig wird mein Glauben auf irgendwo, der Glaube, wo irgendwo nicht weitergeht, wo man den Eindruck hat, ich hadere so. Und dass ich vertraue, dass Gott handelt, nehme ich es lieber selber in die Hand. Der kommt sicher richtig. Und manchmal bin ich wie eine Fahne im Wind. Absolut nicht standhaft, sondern tue mich einfach der Mehrheit anschliessen. Wie manchmal bin ich schon in die Gemeinde gekommen und wenn ich abgehockt bin, ist wie ein Film gelaufen. Ich hatte Vorurteile gegenüber dem, der in der gleichen Reihe hockt oder denen, die vorne stehen. Und erst nachher ist es mir aufgefallen. was ich über die Leute gedacht habe. Ich kämpfe und kämpfe, aber versage immer wieder. Die Angst vom Nicht-Genügen kann in solchen Situationen immer wieder aufkommen. Gehen wir zurück zur Aussage von der gelunken Büri. Ganz am Schluss sagt sie, der liebe Gott muss ja die Menschen nehmen, wie sie sind. Und dabei langmütig sein. Langmütig heisst geduldig. Und wer geduldig ist, der liebt. Wenn du dich als Versager fühlst und mit der Angst kämpfst, dass du nicht genügst, dann sei dir heute am Morgen gesagt, Gott ist ein langmütiger, ein geduldiger, ein liebender Gott. Ein Gott, der dich liebt, selbst dann, wenn du versagst. Die Liebe ist so gross von ihm, dass er für dein Versagen seinen Sohn zum Versager gemacht hat. Jesus hat zahlt mit seinem Leben für dein Versagen. Es ist die Liebe, die am Schluss dir zuspricht. Du wirst den Siegespreis bekommen. Das ewige Leben wird er dir überreichen. Amen.